Es soll inhaltlich gehen um die Ereignisse der letzten Wochen. Es hat ja sozusagen in Tunesien angefangen mit einer Revolte, wenn man so will, gegen die alte Herrschaft. Es ging dann weiter in Ägypten gegen Mubarak. Dort gab es den sehr prominenten Tahrirplatz, wo sich immer wieder die Demonstranten, Demonstrantinnen versammelt haben. Letzten Endes hat das Militär sozusagen da auch für eine Situation gesorgt, dass letzten Endes auch Mubarak ging. Wir haben jetzt neue Entwicklungen der letzten Wochen zusammen uns angucken können. Letzten Endes stimmt es, dass ganz Nordafrika oder diese ganze Region gerade in großer Unruhe ist, oder?
In abgestufter Weise ja. Also zuerst mal nicht allein Nordafrika, weil einige sozusagen politische Brandherde in Anführungszeichen ja auch außerhalb des afrikanischen Kontinents liegen, aber in derselben Region. Wir haben im Moment den Jemen, wo es heute ganz fürchterlich gescheppert hat. Die letzten Meldungen, die ich gelesen habe, sprechen von 41 Toten auf einer Demonstration heute und der Verhängung des Ausnahmezustands. In Jemen war ja auch sozusagen eine stärkere Demokratiebewegung seit 2 Monaten schon am Start. Einer der politisch, ein Fokus liegt zum Beispiel auf dem Golfstaat Bahrain im arabisch-persischen Golf. Es gibt seit kurzem jetzt auch Demonstrationen sogar in Syrien, wo viele Beobachter das vorher als quasi unmöglich hingestellt hatten. Der Schwerpunkt bei diesen Bewegungen liegt sicherlich in den arabischsprachigen Ländern, aber in abgestufter Weise. In Marokko zum Beispiel hat es doch auch stärkere Bewegungen gegeben. Es hat jetzt auch eine heftige Repression gegeben, zum Beispiel diese Woche in Khourigba, wo es eine zahlreiche Festnahmen und auch Verletzte gegeben hat. Es hat Ende Februar 5 Tote gegeben in der Hauptstadt des Rifgebirges in El Hoceima. Umgekehrt ist zum Beispiel Algerien ein Land, in dem bisher relativ wenig in Gänge kommt, was eine politische Oppositionsbewegung betrifft. Was nicht heißt, dass es sozusagen politische Totenruhe gäbe. Es hat zum Beispiel zwischen dem 6. und dem 10. Januar heftige Riots gegeben, die zum ersten Mal nicht lokal begrenzt waren, sondern das ganze Land erfasst haben, bei denen es auch zahlreiche Festnahmen, 800 Verletzte, 5 Tote gegeben hat. Und die Riots, die Regierung zum Zurückrudern bei der Erhöhung von Lebensmittel- und Grundbedarfs Gegenständen betrafen, also das Zurückrudern bei der Preiserhöhung für diese Grundbedarfsgegenstände, Speiseöl und Zucker. Also es gibt sozusagen abgestuft Bewegungen, aber es gibt trotzdem Bewegungen in diesem ganzen Raum, der die arabischsprachigen Länder erfasst. Und es gab zumindest Versuche, das auch außerhalb sozusagen zur Nachahmung zu empfehlen. Es hat Demonstrationen in Angola gegeben, die in einem afrikanischen Erdölstaat am 7. März, die allerdings dem Regime nicht gefährlich werden konnten. Es hat Versuche gegeben von chinesischen Oppositionellen, das sozusagen zu nutzen, um bei sich nochmal zu mobilisieren, wobei es in China ohnehin eigentlich ständig irgendwo Streiks gibt. Es rappelt zum Beispiel im Moment auch heftig in Burkina Faso und im westafrikanischen Land, ausgelöst durch Polizeigewalt, bei der angeblich ein Jugendlicher gestorben war, wobei die Nachricht nicht ganz stimmte. Da ist sicherlich auch der Beispielcharakter der nordafrikanischen Länder mit Auslöser gewesen.
Und wir haben Aufstände in Libyen, die ja jetzt am meisten sozusagen in den Medien sind und auch für internationale Debatten und Verwicklungen sorgen. Die Frage ist immer, soll es eine Flugverbotszone geben? Der Aufstand hat sich auch zu einem regelrechten, man könnte schon sagen, Bürgerkrieg entwickelt. Wie schätzt du da gerade die Situation ein?
Also du hast richtig angesprochen, sozusagen in Libyen hat die Auseinandersetzung mit dem bisherigen Regime vorwiegend militärischen Charakter angenommen, aufgezwungen sicherlich durch das Regime, durch seine politische Natur und durch seine Reaktion. Dort, wo wir es also vorwiegend mit einer sozialen und politischen Massenbewegung zu tun hatten in Tunesien und Ägypten, hat es dort sehr schnell bürgerkriegsähnliche Formen angenommen, allerdings mit einer sehr starken Ungleichheit der Verteilung der Waffen, weil wir beim Regime haben wir es sozusagen mit einer Regierung, die über eine reguläre und stark ausgerüstete, hochbewaffnete Armee verfügt, zu tun. Auch wenn die Waffen zum Teil veraltet sind und aus sowjetischen Beständen stammen, aber sie können dennoch sehr viel Schaden anrichten, während die Rebellen, also es gibt sowohl eine politische Führung, es gibt den Nationalen Übergangsrat in Benghazi, der aber auch heterogen zusammengesetzt ist, wir können gern gleich noch ein bisschen näher drauf eingehen. Und die Rebellen sind aber bisher eigentlich auch sehr heterogen und relativ zusammengewürfelte Haufen. Da sind viele Jugendliche, die sich spontan mit großem Enthusiasmus zumindest am Anfang gemeldet haben, freiwillig in Register eingetragen haben, die aber zum Teil militärisch sehr desorganisiert und auch unerfahren sind. Das heißt, wir haben es eigentlich mit einer bunten Guerilla zu tun, von Leuten, die zwar über Waffen verfügen, die überwiegend aus den Beständen der Armee, die aus Ostlibyen vorübergehend abgezogen war, stammen, die aber zum Teil gar nicht umgehen können damit, die über keine militärische, kein militärisches Kommando, kein zentralisiertes militärisches Kommando verfügen. Es wäre eigentlich eine klassische Guerilla-Situation, nur dass sich in einer Wüstenstadt wie Libyen kaum Guerilla-Krieg führen lässt, weil es keinen Unterschlupf gibt. Das ist sozusagen von der geografischen Situation her ein Land, das sich eher für eine Auseinandersetzung zwischen klassischen Armeen, die räumlich stark konzentriert sind, eignet, weil es gibt sozusagen kein Unterholz, in das man schlüpfen und wo man sich auch ernähren und sich aufhalten könnte.
Gucken wir uns vielleicht mal die Akteure an, weil das ist ja sozusagen auch die große Frage. Es gibt auch in schriftlicher Form schon Einschätzungen zu den Akteuren in Ägypten und in Tunesien. Mhm. Samir Amin zum Beispiel hat geschrieben, dass sozusagen die Hauptakteure eigentlich vier Gruppen darstellen würden. Zum einen die Jugend, die Mittelschicht, die Arbeiterparteien und auch Gewerkschaften und natürlich die Islamisten. Das wären sozusagen nach Samir Amin die vier Gruppen, die in Tunesien, Ägypten aufgetaucht sind. Könnte man
Mit geringerem Einfluss für die Islamisten in Tunesien. In Ägypten war wahrscheinlich ein bisschen größer. Wobei die Islamisten sich ihrerseits natürlich aus der Mittelklasse, nicht aus der Arbeiterschaft, aus der Kernarbeiterschaft, aber aus dem Subproletariat und so weiter rekrutieren. Also die Islamisten als politische Gruppe, während das andere ja eher sozusagen soziale oder gesellschaftliche Gruppen betreibt. In Ägypten kann man ihren Einfluss sicherlich nicht unterschätzen. In Tunesien war er sicherlich wesentlich geringer.
Bleiben wir vielleicht mal dabei. Wie würdest du sozusagen da auch die Machtverhältnisse proportionieren? Also wer ist da sozusagen eher am Drücker? Wer bringt da sozusagen politische Erfahrung mit ein in die Prozesse? Also weil es geht natürlich um die große Frage, wo landen sozusagen diese Aufbruchsbewegungen?
Also zunächst, ich bin kein Prophet, ich bin Beobachter, aber kein Prophet. Das heißt, wo sie in 2 Jahren landen werden, ist schwierig vorauszusagen. Nichtsdestotrotz kann man natürlich sagen, welche halbwegs strukturierten politischen Kräfte am Start sind. Also die Jugend, die, wie du richtig sagst, ein sehr wichtiger Akteur war, die natürlich auch sehr zahlreich ist in diesen Ländern, weil sie eine Bevölkerung mit starker Proportion der jungen Generation aufweisen. Also weil die Gesellschaften sehr jung sind, durchschnittlich verglichen mit Deutschland oder Frankreich. Die Jugend ist überwiegend misstrauisch gegenüber politischen Kräften als solchen. Das heißt, die Jugend hat auch Furcht vor der Vereinnahmung durch politische Kräfte. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich politische Kräfte, die vor allem nachdem der zündende Funke mal sozusagen die Sache ins Aufflammen gebracht hatte, die dann sozusagen natürlich versuchten, auch die Mobilisierung mit anzukurbeln und die natürlich auch versuchten, Lösungen anzubieten. In Tunesien, würde ich sagen, gibt es folgende Gruppen. Es gibt sicherlich die Islamisten, die allerdings meistens nicht in der ersten Reihe standen, auch deswegen, weil sie in Tunesien das Hauptopfer der Repression waren. Die sind wirklich schwer gebeutelt worden, 30.000 Festnahmen, zahllose Folteropfer. Der Apparat war quasi zerschlagen. Also es gab eine islamistische Partei, die früher Mouvement de la Tendance Islamique hieß, mit dem französischen Namen, auf Arabisch Ennahda, die Wiedergeburt, die sich eher an der türkischen AKP oder AK-Party orientiert, also am türkischen Regierungsislamismus, der wirtschaftsliberal, konservativer Islamismus ist natürlich mit dem islamistischen Ansatz der Moralisierung der Gesellschaft, die die Korruption zurückdrängt, die für soziale Gerechtigkeit sorgt, aber der sich unterscheidet zum Beispiel vom Khomeinismus, sehr stark sogar unterscheidet. Die spielt eine Rolle, haben sich aber in der Regel nicht in der ersten Reihe gespielt. Die spielen aber natürlich trotzdem eine Rolle, weil zum Beispiel die Islamisten ebenso wie die Linken in der Anwälteschaft in Tunesien gut verankert sind, weil natürlich ein Anwaltsberuf zumindest für Leute, die auch Strafverteidigung und politische Verteidigung machten, notwendig ein politischer Beruf ist, der große Risiken mit sich brachte, weil tatsächlich auch Anwälte körperlich angegriffen worden sind, den man aber ausüben konnte, auch natürlich mit dem Ansatz, Verteidigung für Opfer politischer Repression zu machen. Das heißt, wenn die Anwaltskammer in Tunis sich äußert, dann ist es über sie, sind es manchmal linke Strömungen, weil die zum Beispiel die Ehefrau von Hama Hamami, dem Vorsitzenden der Kommunistischen Arbeiterpartei Tunesiens, einer kleinen, aber nicht ganz einflusslosen Partei, die Ehefrau von ihm, Radia Nasraoui, ist zum Beispiel Anwältin. Aber es sind auch die sozusagen die moderaten Islamisten, die auch über die Anwältekammer in Tunesien sprechen. Die Anwälte generell strömungsübergreifend waren, weil natürlich Bürgerrechte und politische Grundfreiheit eine wichtige Rolle spielten in dieser Bewegung, waren ein wichtiger Faktor. Aber wie gesagt, über sie sind dann auch verschiedene politische Kräfte zu Wort gekommen, aber auch die Linke und die Gewerkschaften. Zunächst die Gewerkschaften. Tunesien wies bis vor kurzem eine Einheitsgewerkschaft auf. Einheitsgewerkschaft, weil bei der Unabhängigkeit 1956 offiziell von Staats wegen alles auf Einheit getrimmt worden war. Einheitspartei, Einheitsgewerkschaft, Einheitssportverband. Und die Einheitsgewerkschaft UGTT, also Generalunion der tunesischen Arbeit oder der tunesischen Werktätigen, Union Générale des Travailleurs Tunisiens. Die UGTT ist zwar an der Spitze mit dem Regime verbandelt gewesen, sowohl über polizeiliche Kontrolle als auch über Korruption, politische Interessen. Das heißt, die Spitze war immer sehr staatstragend. Es gab also auch Gewerkschaftsfunktionäre, die Senatoren oder Abgeordnete waren. Also man muss dazu sagen, die Abgeordneten waren einzeln ausgewählt vom Präsidenten Ben Ali, vom Altpräsidenten. Das heißt, es konnte niemand Abgeordneter wählen ohne seine Zustimmung. Und de facto, natürlich nicht in der Verfassung oder im Gesetz, aber de facto waren immer 80% der Sitze für die Staatspartei. Früher Destur, also Verfassungspartei, zuletzt RCD, also Demokratische Verfassungssammlung oder Demokratische Verfassungspartei. 80% der Sitze waren für diese Partei, die inzwischen verboten worden ist, reserviert. Und es konnte eben niemand Abgeordneter dieser Partei werden, ohne dass eine persönliche Zustimmung des Präsidenten gegeben hat. Es gab Gewerkschaftsapparatschiks, die in dieser Position waren. Aber die Gewerkschaft hatte eine soziale Basis und eine soziale Realität, auch in den Branchen und in den Betrieben, und es gab ganze Branchengewerkschaften, die oppositionell waren, zum Beispiel die der Ärzte im öffentlichen Dienst, also in Krankenhausärzte, zum Beispiel die der Lehrer und Lehrerinnen, sowohl Grundschulen als auch weiterführende Schulen. Es gab 5 Branchengewerkschaften, die oppositionell waren. Und die UGTT war auch ein Refugium für die Linke, weil dadurch, dass es geringe politische Freiräume gab, viele Linke, Kommunisten, andere Linke, sich hauptsächlich auf dem gewerkschaftlichen Feld betätigt hatten. Der Tag, an dem Ben Ali ausreiste, der 14. Januar, war, und das ist kein purer Zufall, auch der Tag, an dem die UGTT zu einem Generalstreik aufgerufen hatte, nachdem es in den Tagen davor schon Streikwellen gegeben hatte. Die Situation und
kann man sagen, dass in Ägypten nicht auch eine ähnliche Entwicklung gab? Denn in dem Moment, wo sozusagen die Arbeiter aufgetreten sind, es gab ja auch Streiks, gerade aus der Textilindustrie, ist dann quasi auch Mubarak abgehauen. Also zumindest war das mein Eindruck.
Ich wollte gerade nach Ägypten springen, aber vielleicht kurz noch was zum Letzten zu den Linken in Tunesien sagen. Aber ich war tatsächlich am Zögern, ob ich zu Tunesien weitermache, aber ich schließe das vielleicht kurz ab. Aber ich wollte an dem Punkt tatsächlich auch, wie du es richtig machst, nach Ägypten springen. Es gibt tatsächlich diese Parallele, weil es ab dem 8. Februar Streiks gab, also die ersten Demonstrationen in Ägypten waren am 25. Januar. Und am 8. Februar setzten Streiks ein und am 11. Februar gegen Mubarak. Insofern gibt es tatsächlich eine Parallele, aber die Gruppen sind nicht ganz in derselben Reihenfolge in Ägypten in Bewegung gekommen. Ich komme jetzt gleich nochmal auf Ägypten näher zu sprechen, aber kurz noch zu Tunesien. Also wir hatten es von den Gewerkschaften gesprochen, von den Islamisten. Es gibt auch organisierte Linke, das sind kleine Parteien. Also es gab in Tunesien zunächst die Staatspartei, der alle Vorrechte reserviert waren. Es gab eine legale Opposition, die aber keine Spielräume hatte, die zum Beispiel keine Räumlichkeiten bekam für Wahlkampf, die sozusagen eher eine Statistenrolle übernahm. Was weiß ich, die Ex-Kommunisten in Wirklichkeit schon lange keine Kommunisten oder Marxisten waren, von Etat-Stit, also Erneuerung, waren eine Statistenopposition, eine Pseudo-Opposition, die zu Wahlen antrat, aber de facto keinen Wahlkampf machen konnte, weil sie keine Räumlichkeiten dafür bekamen und so weiter. Die saßen auch bis vor kurzem in der provisorischen Regierung, die nach dem Abgang von Ben Ali aber um Figuren aus dem alten Regime herum gebildet worden war. Da hat inzwischen auch ein gewisser Wandel eingesetzt. Wir kommen möglicherweise drauf zurück. Aber es gab daneben auch eine illegalisierte Opposition. Das waren zum Teil die Islamisten von Ennahda, die also nach ihrem Wahlerfolg 1989, wo sie 17% der Stimmen offiziell bekommen hatten und die sozusagen die stärkste Partei, die das Regime herausfordern konnte, wurden eben heftig verfolgt worden sind, also auch mit bestialischer Gewalt verfolgt worden sind. Es gab aber eben auch illegalisierte linke Parteien. Eine davon ist der PCOT oder PCOT, also die Kommunistische Arbeiterpartei Tunesiens, die eine Partei ist, die jetzt nicht unbedingt aus einer glorreichen Vergangenheit kommt, insofern als es eine maoistisch-stalinistische Partei war, die sich an Albanien orientiert, weil sie hatten die Theorie, dass sozusagen Albanien von der Größe des Landes her, von seiner teilweise noch agrarischen oder feudalen Prägung nach der Unabhängigkeit, im Falle Albaniens nach der Unabhängigkeit vom faschistischen Italien, also eine Theorie, wonach die beiden Länder nach der Unabhängigkeit vergleichbare Strukturen aufgewiesen hätten, die zum Teil noch feudal und zum Teil bürgerlich kapitalistisch gewesen seien. Die haben sich also an Enver Hoxha und an Albanien orientiert. Das ist jetzt nicht unbedingt das Modell, was ich teilen würde, es ist nicht unbedingt das Modell für die antiautoritäre Linke, aber das ist trotzdem eine Partei, die natürlich auch mit großem Mut und also auch unter Drohungen, Verfolterungen und so weiter. Eine gewisse Kontinuität hat die Partei 1986 gegründet worden, hat sich durch Betätigung im Exil, aber auch illegal in Tunesien selbst und in den Gewerkschaften halten können. Es ist eine kleine Partei, die ein paar hundert Mitglieder haben dürfte, die jetzt dabei ist, sozusagen außerhalb von Tunis auch in den Regionen Fuß zu fassen. Zumindest in einigen Regionen weisen sie auch einen gewissen Einfluss auf, gerade in Arbeiterregionen, wo die Textilindustrie oder die Bergbauindustrie in Gafsa angesiedelt ist. Von der Mitgliederzahl her ist das nicht groß, aber sie hat tatsächlich einen Einfluss durch das Image einfach ihrer Führungsleute, der über ihre Reihen weit hinausreicht. Also sie haben auch Veranstaltungen jetzt gemacht, wo zum Teil 6.000, 7.000 Leute kamen, unmittelbar nach der Revolution, wo natürlich die Leute Hunger haben nach politischen Inhalten und sich sowas leicht angucken. Der PCOT, also diese Partei, hat einen Vorsitzenden, Hamar Hamami, der zu den Leuten gehört, die in den 3 Tagen vor dem Abgang von Ben Ali verhaftet worden sind. Und das war auch sehr spektakulär. Das ist also jemand, der dem auch durch das Regime eine gewisse Rolle, als jemand, der eine Rolle spielen könnte oder der was organisieren könnte, zugeschrieben worden ist. Und diese Partei ist auch in der Front mit anderen Kräften, die zum Teil linke, aber schwächere linke Kräfte sind. Es gibt eine trotzkistische Gruppe, die aber klein ist, also die Vorläufergruppen hat, die Ligue de la Gauche Ouvrière, die Liga der Arbeit der Linken, das ist aber sehr klein, die auch in dieser Front des 14. Januar sind, also in dieser gemeinsamen Front mit dem PCOT, wo auch Nasseristen, also arabische Linksnationalisten drin sitzen und andere Kräfte. Das ist sozusagen die organisierte Linke, die, glaube ich, als organisierte Kraft nicht wirklich stark ist, die aber trotzdem einen gewissen Einfluss hat, weil sie natürlich auch eine alternative Orientierung zu den etablierten Kräften anbietet und die über die Gewerkschaftsschiene wieder einen gewissen Einfluss hat. In Ägypten gibt es auch dieselben Kräfte, Islamisten, die dort einfach geschichtlich nochmal stärker verankert sind, die Muslimbrüder, die zögerten am Anfang, sich den Protesten anzuschließen, die zu den ersten Demos gar nicht aufgerufen hatten, die aber zum Teil überrannt worden sind durch den jugendlichen Teil ihrer eigenen Basis, die auch großen Widersprüchen ausgesetzt waren, weil die durchaus nicht alle auf derselben strategischen Linie sind. Die Muslimbrüder sind einerseits eine Mittelstand, eine Partei traditioneller Mittelschichten, was ihren Kader, ihre Aktivisten schafft, betrifft, eine Partei von Rechtsanwälten, von Ärzten, von Lehrern, haben aber andererseits eine subproletarische Basis, weil sie einfach, wie in vielen vergleichbaren Ländern sozusagen, die sozialen Funktionen des Staates ersetzen durch Armenspeisungen und so weiter. Und diese verschiedenen Teile haben aber, ihre Basis haben aber nicht dieselben Interessen durchaus. Und es gibt auch politische Unterschiede zwischen ihnen. Es gibt heftige politische, strategische Unterschiede. Es gibt auch Linke, was weiß ich, es gibt linksradikale Gruppen wie die Internationalsozialisten. Es gibt jetzt seit kurzem auch eine anarcho-kommunistische Gruppe in Kairo. Es gibt Gewerkschaften mit dem Unterschied in Ägypten, anders als in Tunesien, war die offizielle Gewerkschaft tatsächlich etwas, was völlig auf Staatslinie war, wo es keine Spielräume im Inneren gab. Also es war eine Gewerkschaft, die seit der Heraufkunft des Militärregimes, also Ägypten wird de facto seit 1952, seit dem Putsch der freien Offiziere gegen damals die zur Absetzung der Monarchie führte, die König Farouk absetzte, de facto von Militärs regiert. Erst Nasser, dann Sadat, dann Mubarak. Seitdem war dieser offizielle Gewerkschaftsbund immer auf Linie getrimmt. Es gibt aber seit 2006 eine eigentlich nie abreißende Welle von Streiks, die aber nie zentralisiert war, sodass es heute die Finanzbeamten oder Angestellten der Finanzämter waren und morgen die Textilarbeiter und übermorgen die Lehrer. Das floss nie zu einer einheitlichen Dynamik zusammen, aber in dieser Bewegung waren auch neue, unabhängige Gewerkschaften. Es gab viele, die staatsunabhängig waren vor den Ereignissen, die zur Revolution führten. Also die entstanden in diesen Bewegungen seit 2006. Es gibt jetzt seit den Tagen der Bewegung zwischen dem 25. Januar, der ersten Demo und dem Abgang von Mubarak am 11. Februar, gibt es einen neuen Gewerkschaftsverband, der entstanden ist. The Independent Egyptian Federation of Trade Unions, die eben aufbaut auch auf diesen 4 unabhängigen Gewerkschaften, die seit 2006 entstanden waren. Es gab also auch das Bündnis des 6. April, was eines der organisatorischen Träger der Proteste war, das seinen Namen trägt nach dem Tag, an dem am 6. April 2008 eben heftige Streiks und auch Proteste sozialer Natur stattgefunden hatten. Es gibt diese ganzen Kräfte also auch in Ägypten, nur sind sie in einer anderen Reihenfolge in gewissermaßen in Bewegung getreten. In Tunesien haben wir zuerst eine Revolte, das Subproletariat sozusagen. Ein junger Arbeitsloser oder prekärer eigentlich, der sich prekär über Wasser hält, aber mit Abitur und Studium, Mohamed Bouazizi, verbrennt sich selbst am 17. Dezember nach wiederholten Schikanen durch die Polizei, die ihm halt seine Ware beschlagnahmt, weil er sich als illegaler Verkäufer im informellen Sektor, der immer größer wird, in Algerien wie in Tunesien wie in Ägypten, durchschlug. Also er schlug sich da durch und die Polizei wollte eben mutmaßlich Geld erpressen, und dadurch, dass man ihn schikanierte. Daraufhin kommt es zu heftigen Angriffen auf die Polizeistation, auf Fahrzeuge der Polizei, auf das Büro der Staatspartei in der Stadt, wo das passiert, in Sidi Bouzid, im sozusagen abgehängten Landesinneren Tunesiens, das sozusagen systematisch vernachlässigt worden war durch die Regierung. Und es kommt dann über das Landesinnere Tunesiens sich ausbreitend zu einer Revolte der Jugend und vor allem der prekarisierten Jugend und des Subproletariats. In der zweiten Woche kommt es zu Bewegung in Tunis mit den Rechtsanwälten, es kommt zur ersten Demonstration an dem Wochenende, wo in Europa Weihnachten gefeiert wird, am 25. und 26. Dezember, mit ersten Demonstrationen in Tunis. Es kommt dann zu einem Anschluss von Teilen auch der gebildeten Schichten, der Mittelschichten, zum Anschluss an die Bewegung. In Ägypten war es in gewisser Weise andersrum. Wir hatten zuerst sozusagen den Teil der Jugend, der Internet nutzt, der die neuen Medien nutzt, der Twitter nutzt, der Facebook nutzt, die aufriefen zu einer Demonstration. Fasziniert von dem, was in Tunesien passierte. Also die Ägypterinnen haben zuerst auch zum Beispiel diesen Slogan auf Französisch genutzt: Dégage. Dégage, hau ab, zieh Leine. Das war was in Tunesien so ab der zweiten bis dritten Woche auftauchte. Weil zuerst waren es sozusagen unmittelbare Forderungen gegen die Polizei, für mehr Freiheitsrechte, gegen die Schikanen. Das wirklich gesagt, und der Präsident soll abhauen, das kam dann ab der zweiten, dritten Woche, als die Bewegung auch an Selbstvertrauen zunahm. In Ägypten wurde es zuerst auch auf Französisch benutzt. Das heißt, es kam wirklich sozusagen, es gab den Impuls, der aus Tunesien kam. Später dann auch auf Arabisch. Irhal heißt dasselbe, hau ab. Auf dem Veranstaltungsplakat für heute Abend sieht man das auch auf Arabisch geschrieben, auf der Linken des Plakats, Irhal. Das war die erste Demonstration am 25. Januar, an der mutmaßlich 15.000, 20.000 Leute in Ägypten, in Kairo teilgenommen hatten, die die Polizei versuchte, sie auseinanderzuprügeln, die aber trotzdem stundenlang trotzdem durch die Stadt ziehen konnte. Das war sozusagen der auslösende Funke, wo sich dann ganz andere Bevölkerungsgruppen angeschlossen hatten. Das heißt, die ärmeren Bevölkerungsgruppen, dann auch die Arbeiterschaft, kamen eher in der zweiten Stufe in Bewegung. Es war in gewisser Weise spiegelverkehrt gegenüber der Chronologie der Ereignisse in Tunesien. Wie wir schon kurz ansprachen, ab dem 8. Februar kommt es dann eben auch zu Streiks, die zuerst eigentlich Streiks für unmittelbare Forderungen sind. Die Löhne sind viel zu tief, man kann nicht davon leben. Wir haben die Schnauze voll von den Schikanen in diesem Betrieb, wo Leute einfach sozusagen das Zeitfenster nutzen wollten. Die Autorität ist geschwächt, jetzt fordern wir was. Aber nach ein, zwei Tagen fließt es dann schon auch zusammen und wird zur Bewegung, die auch sozusagen politische Forderungen stellt, die auch sich hinter diese Forderung der Präsidenz und Abhauen stellt. Und nach drei Tagen massiver Streiks am 11. Februar haut dann Mubarak eben ab, aber mit einem gewissen kontrollierten Übergang, weil die Armee tatsächlich auch, damit ihnen nicht der ganze Laden auseinanderfliegt, wo die Militärs auch gesagt hatten, wir nehmen das Ganze in die Hand, drängen Mubarak in Richtung Aufgang, setzen aber einen hohen Rat der Streitkräfte ein, der eben sozusagen den Übergang organisieren soll, das heißt, der Verfassungsänderung vorlegen soll, über die abgestimmt werden soll, und zwar morgen, am 19. März, findet das Referendum statt. Und im Fall, dass es durchkommt, dass es sozusagen die Vorlage angenommen wird, dann mit dem Horizont Wahlen in 6 Monaten. Das heißt, es gibt schon in gewisser Weise einen kontrollierten Übergang. In Tunesien lief er insofern ein bisschen aus dem Ruder, als die erste Übergangsregierung aus Funktionären des alten Regimes zusammengesetzt war. Zum Beispiel der erste Übergangspremierminister bis 6 Wochen nach der Revolution war Mohamed Ranucci, der dieselbe Funktion, also Premierminister unter Ben Ali, dem alten Präsidenten, seit November 1999, also seit 11 Jahren, besetzt hatte, der dann aber durch die Straße zum Abgang gebracht wurde. Es gab ja sozusagen 3 Regierungsumbildungen, eine nach 2 Tagen, am 18. Januar, dann eine Ende Januar, am 28. Januar, dann nochmal eine Ende Februar, wo dann auch Ranucci sozusagen zum Ausgang gedrängt wurde. In Tunesien gab es sozusagen immer wieder schubweise Mobilisierung der Straße, die dafür sorgten, dass es jetzt sozusagen eine Übergangsregierung gibt, die zum Großteil gereinigt ist, zumindest von den sichtbaren Baronen des alten Regimes, die jetzt auch sozusagen die Segel in Richtung Wahlen gesetzt hat. Es wird also Wahlen geben in Tunesien am 24. Juli, wobei das erste Parlament, das dann gewählt wird, wird tatsächlich die von der Straße geforderte Aufgabe haben wird, die Verfassung, eine neue Verfassung auszuarbeiten, sodass dann nochmal über die Spielregeln grundsätzlich diskutiert werden soll. In Ägypten scheint die Bewegung ein bisschen enger unter Kontrolle zu sein, weil es eben morgen die Vorlage für das Referendum über eine neue Verfassung gibt, die aber eigentlich nur die Vollmachten des Präsidenten beschränkt und die Wahlen sauberer gestalten soll, weil sozusagen der Justiz eine Oberaufsicht über die Wahlen gegeben wird, wobei bei der Justiz kommt es eben auch darauf an, wenn es die Richter sind, die unter Mubarak eingesetzt worden sind, kann man denen auch nur begrenzt vertrauen und es gibt eine Beschränkung der Amtszeit auf 2 vierjährige Amtsperioden des Präsidenten nach US-amerikanischem und seit kurzem auch nach französischem Vorbild, wobei in Frankreich sind es 2 oder 5 Jahre. Wobei Ben Ali fing auch so an und dann hat er, nachdem er mal an der Wahl war, dann alle Beschränkungen nach und nach sozusagen gesprengt und sukzessive die Verfassung ändern lassen zu seinen Gunsten.
Wenn wir uns jetzt diese beiden Länder angucken, und ja, man müsste ja sozusagen noch über ganz viele andere Länder sprechen, die am Anfang erwähnt wurden, also Bahrain, Jemen, Libyen, wo es jetzt gerade wirklich sehr brenzlig wird. Aber bleiben wir jetzt nur mal bei Tunesien und Ägypten, ist sowieso schon das Ende der Sendung sozusagen. Würdest du sagen, dass dieser Revolutionsbegriff gerechtfertigt ist für die Prozesse, die dort stattgefunden haben?
Ja, von dem Prozess her unbedingt. Wir haben es mit einer sozialen und politischen gesellschaftlichen Massenbewegungen zu tun, die eine grundlegende Veränderung, zunächst zum Teil unbewusst und dann immer bewusster und klarer ausformuliert, eine grundlegende Veränderung des politischen Systems anstrebte. Unvollendet würde ich hinzusetzen, dass es sich um unvollendete Revolutionen handelt, was das Ergebnis betrifft. Also der Charakter der Revolution, das sind keine sozialistischen Revolutionen, das sind keine Revolutionen, die sozusagen bewusst eine Veränderung der ökonomischen Basis des politischen Systems anstreben würden, also was weiß ich, eine Abschaffung des Kapitalismus. Es gibt starke soziale Forderungen, die aber artikuliert werden, indem sie sich als Wunsch nach Verfassungsänderungen in Tunesien zum Beispiel, als Wunsch nach politischer Veränderung ausdrücken. Also sie werden so artikuliert, dass sie über die politische Schiene ausgedrückt werden. Gleichwohl gibt es eine starke soziale Basis dieses politischen Veränderungswunsches und sehr materielle Wünsche und Hoffnungen und Forderungen.
Wenn du sagen würdest, was steht sozusagen im Zentrum dieser Bewegung, ist es die Demokratisierung?
Ja, also es handelt sich um demokratische Revolutionen. Was den Prozess betrifft, lässt sich das uneingeschränkt auf diesen Ländern bringen. Nur was das Ergebnis betrifft, sind sie eben noch unvollendet. Und das wird eben sehr stark von den jeweiligen Verfassungsänderungen abhängen und auch natürlich von dem, was sie zum Ergebnis haben werden, was die künftigen Machthaber sind, die daraus hervorgehen, weil je nachdem, welchen Verlauf dieser Prozesse Verfassungsänderungen nimmt und welche Machthaber sich dann innerhalb von 1-2 Jahren stabilisieren, könnten die Ergebnisse schnell zurückgedreht werden oder auch sich niederschlagen in dauerhafteren Veränderungen.